Reizwortgeschichte Februar 2022 Silberherz von Ilona Picher-Hübert. Nein, tatsächlich hätte all meine Fantasie niemals dazu ausgereicht, den Vulkanausbruch zu beschreiben, der sich aus meinem Inneren erhob, als ich die Wahrheit erfuhr. Leco mio, durchfuhr es mich, aber es bezeichnet nicht annähernd das, was ich empfand. Seltsam, dass einem in den dramatischsten Situationen des Lebens die banalsten Gedanken durch den Sinn gehen. Aber erst einmal zum Anfang meiner Geschichte. Mein Name ist Benjamin. Benjamin Buntschuh. Das jedoch weiß ich erst jetzt wieder. Lange Zeit nannte ich mich einfach nur Johann, weil ich weder um meinen Namen noch um meine Herkunft wusste. Jetzt weiß ich auch wieder, dass ich in einem kleinen böhmischen Dorf aufgewachsen bin, nahe der Grenze zum Bayerischen Wald, zwischen Glasbläsern und Steinmetzen, zwischen Bierbrauern und Pferdezüchtern. Irgendwo tief in mir hatte ich es nie ganz verloren, dieses dunkle Raunen und Rauschen der hohen Tannen des Böhmerwaldes, das so sehr verwurzelt war, als wäre es ein untrennbarer Teil von mir, weshalb ich es wohl nie ganz vergaß, im Gegensatz zu allem anderen, auch wenn ich lange Jahre nicht die geringste Ahnung hatte, wo dieses bittersüße, ewig zehrende Sehnen seinen Ursprung hatte. Alles andere war verschwunden, ausgelöscht aus meiner Erinnerung. Alles, was meine Vergangenheit betraf. In meinem Herzen klaffte ein riesiges, schwarzes Loch. Ein Nichts, das ich nicht einmal zu benennen wusste. Denn wie bezeichnet man das, was man nicht kennt? Wie heißt ein Ort, an dem man nie war? Und wie beschreibt man einen Schmerz, den man nicht fühlt? Natürlich spürte ich, dass etwas fehlte. Etwas, das für andere selbstverständlich zu sein schien. Etwas, das mich immer weiter trieb, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, ohne zu wissen, wohin und woher. Und wo immer man sich in den Schankstuben und Wirtshäusern traf, in die es mich zog, und in denen die Menschen trunken von seligem Gebräu ihre Geschichten erzählten, quälte mich diese innere Leere besonders schmerzhaft. Jedes Mal, wenn ich, wie andere auch, dazu ansetzte, von meiner Vergangenheit zu berichten, oder wenn mich jemand fragte, woher ich käme, dann war sie plötzlich da, diese Unfähigkeit, auch nur ein Wort, eine Silbe über meine Lippen zu bringen. So gewöhnte ich mir an, ausweichende Antworten zu geben oder Handlungen und Ereignisse zu erfinden. Lügen, mit denen ich mich am Ende selbst davon überzeugen wollte, dass auch ich eine Vergangenheit hätte. Jedoch, ich hatte keine. Es gab keine inneren Bilder, die mir sagten, wer ich sei. Kein Gedanke an eine Mutter, die mir zärtlich durch das Haar strich, mit dem Daumen ein imaginäres Kreuzzeichen auf die Stirn malte. Oder einen Vater, der mich auf seine Schultern hob und mir die Welt erklärte. Es gab keine Geschwister, die ich hassen oder lieben konnte, keine gemeinsamen Streiche, keine Sportfeste, keine goldenen Weizenfelder, keine sanften Sommerwinde auf der Haut, keine Weihnachtsfeste, keine Geburtstage und keine Wintergewitter, deren dumpfes Grollen sich auf immer in meine Seele eingegraben hätten. Ich wusste nichts um kindliche Albträume, getrocknete Tränen und vorgelesene Märchen, nichts um aufgeschlagene Knie, pubertäre Mutproben oder erste Küsse. Ich hatte keinerlei Erinnerung an jemals gewesene Dinge, und so sehr ich mich auch darum bemühte, nach diesen vergangenen Bildern zu suchen, es gab sie nicht. Es schien so, als wäre ich eines Morgens erwacht, und schon immer der Mensch gewesen, der ich nun war. Ich konnte mir nicht erklären, wieso, und so schob ich es auf die Unmengen von Fusel und Bier, die allabendlich ihren Weg durch meine Kehle fanden. Wenn die selige Umarmung eines Rausches mich umfing, wie weiche, warme Frauenarme, war alles Suchen und alles Sehnen, zumindest für wenige Stunden, vorbei. Gnädig hüllte der Alkohol mich ein, Abend für Abend, bis ich mich am nächsten Tag wieder auf den Weg machte, um zu suchen, was ich nicht finden konnte. Mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass ich hier in dieser kleinen, verwunschenen Stadt am Fluss Arbeit gefunden hatte. Bei einer alten Silberschmiedin. Eines Abends hatte sie mich angesprochen, oder besser gesagt, sie hatte mir auf die Beine geholfen, als ich stockbetrunken aus der kleinen Schenke heraus über den Randstein torkelte und in den Straßengraben fiel. Sie nahm mich mit in ihr kleines Häuschen unten am Ufer, und gleich am nächsten Morgen, als ich noch mit bleiernem Kopf und schweren Lidern vor ihr saß, machte sie mir das Angebot, für sie zu arbeiten. Sie würde aus mir einen Silberschmied machen. Ich hatte keine Ahnung, was ich als solcher zu tun hätte, aber was hatte ich zu verlieren? Ich wusste weder, woher ich kam, noch wohin ich gehen sollte. Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war der gestrige Abend, so schwer von billigem Branntwein und saurem Bier, dass es gar nicht wert war, daran zu denken. Das Einzige, was ich wusste, war dieser Name, Johann. Nur hieß ich wirklich so? Oder hatte ich mir das, wie so viele meiner Geschichten, nicht einfach irgendwann einmal nur ausgedacht? Jetzt bot mir die Alte ein Dach über dem Kopf und zu essen. Und vielleicht würde dies dazu führen, dass dieses andauernde Brennen in mir im Laufe der Zeit erlosch. Ich blieb also bei ihr und sie weihte mich ein in ihre Künste. Sie zeigte mir, wie man einen Zirkel in Bögen und Kreisen über das Papier tanzen lässt, um daraus Entwürfe für Formen und Ornamente entstehen zu lassen. Ringfassungen für kostbare, heilbringende Steine und Amulette gegen das Böse. Sie lehrte mich den Umgang mit Ball und Kugelhammer, um Kelche und Krüge zu formen, Bestecke und Becher für zahnende Säuglinge herzustellen oder mit Schlingen und Schleifen, mit Runenmalen und magischen Inschriften versehene Messer, um okkulte Zauber auszuüben. Silber, so sagte sie mir, sei das Metall der Nacht. Die Kraft und die Kühle des Mondes ruhe auf ihm und alles, was der Mensch zu wünschen fähig sei, im Guten wie im Bösen, fände im Silber seinen Weg in die Wirklichkeit. Es banne Vampire und töte Werwölfe und es bewahre seinen Träger vor der Düsternis des Geistes. Sie raunte mit heiserer Stimme, dass Silber die tiefsten Geheimnisse barg. Damals ahnten wir beide wohl noch nicht, dass ihr Silber auch mein tiefstes Geheimnis hütete. Gewiss, die Alte war ein wenig seltsam, vielleicht sogar verrückt, aber sie war gut zu mir, gut und fürsorglich. Sie hütete mich wie eine Glucke. Ich liebte diese Arbeit bald genauso wie sie und ich liebte unsere gemeinsamen Abende mit funkelndem Rotwein in alten Gläsern vor dem flackernden Feuer ihres Kamins. Sie gab mir das Heim, das ich bis dahin nicht kannte. Seltsame Menschen fanden den Weg hierher in dieses Haus. Meist kamen sie des Nachts, wenn alles schlief. Dann fuhren im fahlen Licht des Mondes mit knirschenden Rädern ihre Kutschen vor. Die Kunden hielten sich verborgen, geschützt durch weite Umhänge und tief ins Gesicht gezogene Kapuzen, denn niemand wollte mit ihr in Verbindung gebracht werden, mit einer Handwerkerin des Teufels, wie man sie nannte. Die verhüllten Gestalten huschten unerkannt durch die Eingangstüre und genauso unerkannt verließen sie das Haus der Silberschmiedin wieder. Was hinter der verschlossenen Türe verhandelt wurde, ging mich nichts an. Die Alte ließ mich nicht teilhaben an ihren geschäftlichen Unterredungen. Aber ihre Geschäfte gingen gut. Und so hätte ich ein zufriedenes Leben führen können, wäre da nicht diese Sehnsucht gewesen, dieser ständig pochende Schmerz tief in mir. Immer noch, zu jeder Stunde des Tages, und oft auch während meiner schlaflosen Nächte, gab es den bitteren Hauch einer Ahnung von etwas, von dem ich nicht wusste, was es war. In meinen einsamen Stunden, in der Wüste meines Ichs, In der Istigkeit meines Seins flüsterte mein wundes Herz von diesen verlorenen Dingen. Aber so sehr ich auch lauschte, so sehr ich suchte und sehnte, überall begegnete mir nur Stille, Düsternis und Leere. Die Alte spürte diesen Kummer in mir, aber sie sprach mich nie darauf an. Nur manchmal legte sie ihre alte, faltige Hand auf die meine und sah mich lange aus ihren wässrig blauen Augen an. Rühr nicht an den Dingen, die zu wissen dir nicht gegeben ist. Ich werde dir alles beibringen, was nötig ist, um ein gutes Leben zu führen. Aber hör auf zu grübeln, mein Junge. Es führt dich in die Finsternis. Es gibt kein Gestern für dich. Du musst auf das Morgen vertrauen. So wurden aus Wochen schließlich Monate, und gerade als ich spürte, dass meine innere Sehnsucht einer gewissen Zufriedenheit wich, änderten sich die Dinge wie durch einen Zauber. Die Alte wurde krank. Von einer Stunde zur nächsten überfiel sie ein seltsames Fieber, von dem sie sich nicht mehr erholte. Der Arzt, der zunächst noch täglich kam, um ihr seine bitteren Tropfen zu verabreichen, wusste bald keinen Rat mehr, und so legte er mir nahe, mich mit dem Unabänderlichen abzufinden. Ihre Tage waren gezählt. Bleich, mit tiefen Schatten unter den Augen, die Wangen eingesunken, die Lippen schmal und blau, lag sie auf ihrem Kissen. Ihr Atem hob sich nur noch keuchend und ziehend aus ihren verbrauchten Lungen. Ich tat, was ich konnte, um ihr die wenige verbleibende Zeit zu erleichtern, brachte ihr Tee und wickelte ihre dürren, mit schwarz-blauen Krampfadern durchzogenen Waden in feuchte Tücher. Stundenlang saß ich an ihrem Bett, hielt ihre Hand und betete still, dass sie blieb, auch wenn ich es besser wusste. Aber was würde sein, wenn sie ging? Hatte ich dann nicht den einzigen Menschen, mit dem ich jemals eine Vergangenheit verband, unweigerlich verloren? Was würde dann aus mir werden? Eines Abends, es war schon spät, die einzigen Geräusche, die sich im flackernden Schein der kleinen Öllampe erhoben, waren das Ticken der großen Wanduhr und das ziehende, quietschende Rasseln ihrer schweren Atemzüge, richtete sie sich plötzlich mit ungeahnter Kraft auf und sah mich aus ihren fiebrig glühenden Augen an. »Du musst mir zuhören. Ich weiß um dein Geheimnis.« Ich dachte zunächst an Fieberfantasien oder krankheitsbedingte Wahnvorstellungen, die ihren Geist befallen hätten. Aber ihre Stimme war mit einem Mal ganz klar, als sie mir von dem erzählte, was sie all die Monate vor mir verborgen gehalten hatte. »Hör mir zu, dein Name ist nicht Johann. Du heißt Benjamin, Benjamin Buntschuh. Vor vielen Jahren kamen deine Eltern zu mir, als du noch ein halbes Kind warst. Sie kamen, wie die meisten meiner Kunden, mit einem ganz besonderen Wunsch. Ich sollte deine Erinnerungen löschen und sie auf immer fesseln in einem silbernen Medaillon. Denn das ist die Kunst, auf die ich mich in Wahrheit verstehe. Ich bin eine Gedankenbannerin. Glaub mir, mein Junge, ich habe diese Dinge niemals getan, um jemanden zu schaden, auch dir nicht. Und als ich dich an jenem Abend vor der Schenke zum ersten Mal wieder sah, wusste ich nicht, wer du warst. Ich kam erst im Laufe der Zeit dahinter und habe mit mir gerungen, ob ich dir die Wahrheit sagen sollte. Ich war mir immer sicher, ich würde diesen Menschen helfen. Helfen, indem ich ihnen eine Bürde abnehme. Die Last einer Erfahrung, die für eine Seele zu schwer zu tragen sei. Zu mir kamen Witwen, die den Verlust ihrer Männer nicht ertrugen, Dienstbotinnen, die von ihrer Herrschaft missbraucht wurden, Kinder von Mördern, Opfer von Krieg und Gewalt, geschundene, gequälte Kreaturen, die Schreckliches erlebt hatten. Sie oder ihre Angehörigen, die meine Dienste in Anspruch nahmen, kamen, um einen Schmerz zu tilgen, den sie sich selbst oder anderen nicht zumuten konnten. Erst durch dich habe ich gesehen, dass die Last einer vermissten Erinnerung schwerer wiegen kann als die einer leidvollen Erfahrung. Seither bete ich darum, dass ich keinen von ihnen den gleichen Schmerz zugefügt habe wie dir. Sie fasste unter die Knopfleiste ihres Nachthemdes und holte die silberne Kette hervor mit dem Anhänger, der auf ihrer schmalen Brust lag. »Hier«, raunte sie, »hier nimm diesen Schlüssel. Oben auf dem Speicher findest du die Erinnerungen all jener unglücklichen Menschen, die ich jemals gebunden habe. Lass sie frei. Lass sie dorthin zurückkehren, wohin sie gehören. Unter all diesen Medaillons findest du auch deins. Ich weiß nicht, was dir widerfahren ist und wovor deine Eltern dich oder vielleicht auch sich selbst schützen wollten. Ich habe mir keines dieser vergangenen Bilder jemals angesehen. Die Entscheidung darüber, ob du sie sehen willst, liegt also allein bei dir.« Ihre Stimme erstarb in einem heftigen Hustenanfall, nachdem sie völlig erschöpft und halb bewusstlos zurück auf ihr Kissen sank. Wenige Stunden später rang sich der letzte Atemzug aus ihrer Kehle. Die folgenden Tage waren angefüllt mit all jenen Aktivitäten, die das Ableben eines Menschen mit sich bringt. Der Arzt kam, um den Totenschein auszustellen. Leichenwäscherinnen und Sargmacher gaben sich die Klinke in die Hand. Ein Notar erschien, um mir mitzuteilen, dass die Alte mir nicht nur Haus und Werkstatt hinterlassen hatte, sondern auch eine ansehnliche Summe, die mir einen bescheidenen Wohlstand sichern würde. So war ich froh, dass ich mich um ihren letzten Wunsch noch nicht kümmern musste. Am Vorabend der Beerdigung jedoch schlich ich mich hinauf auf den Speicher. Mein Herz klopfte zum Zerspringen, als ich mit zitternden, schweißnassen Händen den kleinen Schlüssel in das Vorhangschloss unterhalb der staubigen, mit feinen Spinnweben verhangenen Dachlattenverschraubung steckte. Ehe sich der Riegel mit einem schnappenden Geräusch löste, zögerte ich ein wenig, von Selbstzweifel geplagt. Was würde mich erwarten? Würden meine bis dahin nicht gekannten Erinnerungen wie eine Lawine über mich hereinbrechen? Und was würde ich über meine Vergangenheit erfahren? War ich ein Mörder? Ein Kriegsverbrecher? Ein Attentäter? Was würde all jenen Menschen nun widerfahren, deren Erinnerungen ich jetzt aus ihren Bindungen befreite? Ich wusste es nicht. Leise und leicht, fast wie ein Flügelschlag, schwang die Doppeltüre auf und gab den Blick auf eine Kammer frei. Durch eine kleine Fensterluke fiel in einem schmalen Streifen das letzte Sonnenlicht des Tages herein, in dem Tausende von kleinsten Staubpartikeln tanzten. Inmitten dieses Flimmerns glänzte eine Unzahl kleiner Silberherzen mit Ornamenten und Gravuren verziert, die an seidenen Bändern von der niederen Decke herabhingen. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen. All diese Lügen, diese Fälschungen, diese Ängste, aus denen mein Leben bestand, würden nun ein Ende haben. Ich bückte mich ein wenig in die Dachschräge hinein und trat ein. Vorsichtig nahm ich Herz um Herz in meine Hände und auf sanften Druck mit dem Daumennagel öffneten sich mit ungeahnter Leichtigkeit die Scharniere der zierlichen Deckel. Im Inneren jedoch befanden sich nicht wie erwartet die Bilder unbekannter Menschen. Die Medaillons schienen auf den ersten Blick leer zu sein, aber mit jedem Deckelchen, das aufschwang, entwich ein leiser Hauch, kaum hörbar, fast wie ein sanftes Stöhnen. Bald war die ganze Dachkammer von einem so zarten Rauschen erfüllt, das klang wie der Hauch eines Frühlingswindes im ersten Grün der Blätter. Jedes dieser silbernen Schmuckstücke trug eine Gravur mit den Anfangsbuchstaben eines Namens. Ich wusste nicht, für wen diese Erinnerungen bestimmt waren, die nun zurückflogen zu ihren Besitzern. Ich hoffte und betete nur still darum, dass sie nicht nur mit Kummer und Leid verbunden sein mochten. Irgendwann hielt ich ein Herz in Händen mit der Aufschrift B.B. Im selben Moment, in dem ich es berührte, wusste ich, dass es meines war. Ich, Benjamin Bundschuh, hatte meine Vergangenheit gefunden. Nein, ich öffnete dieses Herz nicht. Ich steckte es in meine Tasche und machte mich weiter an meine Arbeit, bis ich das letzte Medaillon geöffnet hatte. Danach schloss ich den Verschlag wieder zu, legte mich zu Bett und fiel gleich darauf in einen tiefen, ohnmachtsähnlichen Schlaf. Bizarre, schemenhafte Traumbilder begleiteten mich, bis ich am nächsten Morgen wie gerädert erwachte. Nach einem kargen Frühstück machte ich mich für die bevorstehende Beerdigung zurecht und ging hinaus zum Friedhof. Wie erwartet hatte niemand von ihren Kunden den Mut gefunden, die Alte auf ihrem letzten Erdenweg zu begleiten. Niemand, der ihr durch eine kleine Freundschaftsgeste seine Dankbarkeit bekundete. Niemand, der auch nur ein Wort über das Leben und Wirken dieses Menschen verlor, der nun seine letzte Ruhe in der Tiefe der Erde fand. Nur ich alleine. So stand ich nun im kalten Wind des Friedhofs, der um die hohen Thujenhecken blies, die Hände tief in die Taschen meines Mantels vergraben. Die Finger meiner rechten Hand tasteten vorsichtig nach dem kleinen silbernen Herz, das in dem seidigen Futterstoff verborgen lag. War ich bereit für die Wahrheit, für diesen inneren Kampf, der mich vielleicht erwartete, wenn ich es öffnete? Nein, ich weiß nicht. Ich dachte an ihre Worte, als sie mir sagte, ich solle auf das Morgen vertrauen. Und genau das wollte ich jetzt tun. Ich hatte eine Existenz, ein Haus, einen Beruf und einen Namen. Ich, Benjamin Bundschuh, geboren in einem kleinen böhmischen Dorf, zwischen Glasbläsern und Steinmetzen, zwischen Bierbrauern und Pferdezüchtern. Ich hatte das dunkle Raunen und Rauschen der hohen Tannen des Böhmerwaldes wiedergefunden. Und das würde mir genügen. Mein Leben war ein unbeschriebenes Blatt. Ich zog das Silberherz aus meiner Tasche, und ehe die beiden Totengräber ihre Schaufeln hoben, um den braunen Erdhügel zu schließen, warf ich es mit einer leisen, dankbaren Verbeugung auf den Sarg aus schwarzem Ebenholz.